온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina. Hallo und herzlich willkommen zum Onda Info 459. Seit Ende letzten Jahres schon beschäftigen wir uns beim Nachrichtenpool Lateinamerika besonders mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN, auch bekannt unter dem Namen Agenda 2030. Doch was ist darunter genau zu verstehen? Welche Standards sollen in den nächsten 11 Jahren weltweit erreicht werden? Und ist das überhaupt zu schaffen? Unsere Hinhörerserie. Kurze, knackige Audios zum Verstehen und Unterhalten stellt euch diesmal Ziel 7 vor. Saubere und bezahlbare Energie für alle. Apropos Energie und sauber. In Venezuela setzt man ja bekanntlich, egal unter welcher Regierung, vor allem aufs Öl. Und gegenwärtig vor allem auf Machterhalt oder Erhalt der Macht. Lässt sich ein Krieg oder eine Militärintervention in dem südamerikanischen Land überhaupt noch vermeiden? Wir bringen euch eine kurze Zusammenfassung der jüngsten Ereignisse und ein Gespräch mit dem venezolanischen Soziologen Edgardo Landa. Und danach folgt noch ein Gespräch. Dieses mit dem brasilianischen Schriftsteller Luis Rufato über Bolsonaro, den rechten Zeitgeist und warum das alles in den nächsten 4 Jahren nur noch schlimmer werden kann. Doch zunächst eine Meldung aus Honduras. Hier soll das Gesundheits- und Bildungssystem neoliberal umgebaut werden. Das führt zu Protesten und zur staatlichen Repression.
Honduras. Ende April eskalierten in Tegucigalpa Proteste gegen die wenige Tage zuvor vom Parlament beschlossenen neoliberalen Reformen des Bildungs- und des Gesundheitssystems. Die Polizei setzte Tränengas und Schusswaffen gegen die anfangs friedlich Protestierenden ein. Während der gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und den Demonstrierenden wurden mehrere Menschen, zum Teil schwer, verletzt. BeobachterInnen sprechen von einer regelrechten Schlacht. In den sozialen Medien wird davon berichtet, dass sich Paramilitärs unter die Protestierenden gemischt hatten und die Eskalation der Proteste provozierten. Die honduranische Regierung gibt vor, mit den Reformen die Leistungsfähigkeit von Bildungs- und Gesundheitssystemen verbessern zu wollen. Die Protestierenden sehen in ihnen dagegen den Versuch, weitere Bereiche der öffentlichen Daseinsversorgung zu privatisieren. Auf Empfehlung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank wurde bereits die Energieversorgung in Honduras privatisiert. Angeführt wurden die Proteste von LehrerInnen, Mitarbeiterinnen des Gesundheitswesens sowie Studierenden. Insbesondere die Lehrerinnen kämpfen schon seit Jahren gegen Versuche der Regierung, ihre Rechte zu beschneiden. Bereits 2011 traten sie wegen der Rücknahme des sogenannten Estatuto del Docente in den Streik. Als Statut der Lehrenden wird ein unter Präsident Zelaya eingeführter Verfassungsartikel bezeichnet, der LehrerInnen und Studierenden eine Reihe von Rechten zusichert. Mit der Ausweitung der neoliberalen Reform auf das Gesundheitswesen brachte die Regierung von Präsident Orlando Hernández das Fass zum Überlaufen. Vor allem ärmere HonduranerInnen befürchten, sich nach Umsetzung des Reformpakets keine Gesundheitsversorgung mehr leisten zu können. Als Antwort auf die Proteste kündigte die Regierung an, die Reformen auszusetzen. Man wolle in den Dialog mit den Beschäftigten im Bildungs- und Gesundheitswesen treten, hieß es weiter. Ziel sei es, neue gesetzliche Regelungen zu erarbeiten, um das Bildungs- und Gesundheitswesen zu reformieren. Sowohl LehrerInnen als auch die Beschäftigten des Gesundheitswesens riefen dazu auf, die Proteste fortzusetzen. Diese sollten erst beendet werden, wenn die Reformen endgültig zurückgenommen worden sind.
Onda Hinhöre.
Was sind eigentlich
Objetivos de Desarrollo
Ziele für nachhaltige Entwicklung? Heute Ziel 7. Bezahlbare und saubere Energie für alle.
Es gibt sie noch, die Dinosaurier der Energieproduktion, die offensiv für fossile Brennstoffe oder Atomkraft eintreten. Ein Präsident aus den USA.
Oil, natural gas and clean coal.
Ein Industrieboss aus Deutschland.
Wir steigen aus der Kernenergie aus, deswegen werden wir noch lange Zeit auf Braunkohle angewiesen sein.
Oder ein Hoffnungsträger aus Mexiko, der ausgerechnet die Erdölindustrie retten will.
Vamos a rescatar a la industria petrolera nacional.
Seit Beginn des Industriezeitalters decken wir unseren Energiebedarf vor allem aus fossilen Brennstoffen, aus Kohle, Erdöl, Erdgas, für Wachstum und Wohlstand. Und das, obwohl seit Jahrzehnten klar ist, Öl und Kohle sind endlich und führen uns direkt in die Klimakatastrophe. Das muss sich ändern. Der Erhalt unseres Planeten ist wichtiger als der Gewinn von wenigen. Finden Ölkraftgegnerinnen aus Mexiko. Oder streikende Schülerinnen.
My name is Greta Thunberg. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury.
Wandel jetzt und Wandel ist möglich, sagt dieser kolumbianische Experte für alternative Energien.
Wir verfügen über das Wissen und die Technologien, in 10 Jahren unseren gesamten derzeitigen Energiebedarf günstig und sauber zu decken. Das verlangt nach einem radikalen Kurswechsel, aber es ist absolut machbar.
Aber noch immer steigt der Verbrauch unsauberer Energie. Doch wie sollen wir saubere Energie für alle bereitstellen, wenn fast jeder 7. Mensch immer noch ohne Strom lebt? Und wer soll das bezahlen? Genug Geld, Wissen und Arbeitskräfte sind für einen globalen Green New Energy Deal vorhanden. Und dann gibt es ja auch noch eine wirklich saubere und bezahlbare Energie. Energie sparen. Bedeutet weniger konsumieren, weniger fahren, fliegen, surfen. Oder einfach mal
abschalten, ja. Abschalten, also ausschalten.
Das spart auch eine Menge Kohle, denn...
Und dahin höre. Argumente, Infos, Umfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Ayer, esta escaramuza golpista la dirigieron personalmente desde la Casa Blanca, John Bolton, así lo denuncio.
Der Machtkampf in Venezuela zwischen Regierung und Opposition geht weiter. Am 30. April ließ der selbsternannte Präsident Juan Guaido dessen Mentor Leopoldo López aus dem Hausarrest befreien und verkündete, das Militär stünde jetzt auf seiner Seite. Und wieder einmal rief er die Bevölkerung dazu auf die Straße zu gehen. Doch auch diese Runde der sogenannten Operation Freiheit endete mit der Bestätigung des Status quo. Der angezählte Präsident Maduro sitzt immer noch in seinem Palast und das Militär ist offiziell immer noch auf seiner Seite. Die Bevölkerung, die für den selbsternannten Präsidenten Guaido auf die Straße gegangen ist, hat sich mal wieder mindestens eine blutige Nase geholt. Und Oppositionsführer López, der eigentlich selber gerne Präsident wäre, hat sich erstmal in die spanische Botschaft geflüchtet. Wie geht's also weiter in Venezuela? Anfang April haben wir in Berlin den venezolanischen Soziologen und Linksintellektuellen Edgardo Landa getroffen. Landa engagiert sich unter anderem in der Bürgerplattform zur Verteidigung der Verfassung.
Como plataforma ciudadana en defensa de la Constitución, que creemos.
Als Bürgerplattform sehen wir es als unser wichtigstes Ziel, einen Krieg oder eine Intervention zu vermeiden. Aber wir sind auch überzeugt, dass die Regierung von Maduro abtreten muss. Denn sie zerstört das Land, sie verursacht Hunger und Tod in der venezolanischen Bevölkerung. Wir halten es für absolut notwendig, zu einer Einigung zu kommen, um einen Übergang zu finden, mit dem die Rechte beider Seiten respektiert werden können. Landa ist Vertreter eines kritischen Chavismus. Hugo Chávez hat Venezuela von 1998 bis 2012 regiert und Lander ist der Ansicht, dass das südamerikanische Land vor allem in den ersten Jahren unter Chávez enorme Fortschritte gemacht hat. Damals habe es weniger Ungleichheit und mehr Zugang zu Bildung, Gesundheit und sozialer Absicherung gegeben. Diese Fortschritte würden jedoch von der aktuellen Regierung unter Präsident Maduro zunichte gemacht, der das Land seit 2012 regiert.
Esto fue derivando crecientemente en un gobierno crecientemente autoritario, corrupto e ineficiente.
Das wurde zunehmend abgeschafft durch eine Regierung, die immer autoritärer, korrupter und ineffizient geworden ist. Eine Regierung, die die Produktivität zerstört und zu einer tiefen sozialen Krise geführt hat. Das zeigt sich anhand aller Wirtschaftsdaten. Die Daten über Kindersterblichkeit, Unterernährung und wo man auch hinsieht, sind heute schlimmer als in den Zeiten vor Chávez. Heute beträgt die Produktivität nur noch die Hälfte von vor 4 oder 5 Jahren. Das gibt es sonst nur im Krieg. Der UN-Flüchtlingskommissar schätzt, dass in den letzten Jahren etwa 3,5 Millionen Venezolaner als Konsequenz der Krise aus dem Land geflohen sind. Diese Regierung ist, trotz ihrer antiimperialistischen Rhetorik, schon lange keine linke Regierung mehr.
Dejó de ser un gobierno que aparte de una retórica antiimperialista no es un gobierno que de modo alguno pueda calificarse como gobierno de izquierda.
Venezuela ist ein tief gespaltenes Land und die Opposition, von gemäßigt bis rechts, war schon immer gegen das chavistische Projekt. 2015 konnte sie die Wahlen endlich gewinnen und hat seitdem die Mehrheit in der Nationalversammlung. Doch Maduro hat das Parlament kurzerhand entmachtet und regiert seitdem immer autoritärer. Mehrere Oppositionsführer wurden verhaftet oder flohen ins Ausland. Gleichzeitig wurde die Wirtschaftskrise immer schlimmer. Mitte Januar hat sich der Präsident der Nationalversammlung, der junge Juan Guaido, selbst zum Präsidenten Venezuelas ernannt. Damit hat er auch die Opposition überrascht, weniger jedoch die US-Regierung, die offensichtlich über diesen Schritt informiert war. Der kritische Chavist Edgardo Landa zählt sich nicht zur klassischen Opposition. Er will zwischen dieser und dem Maduro-Lager vermitteln. Die Opposition, so sagt er, verfolge eine simple Strategie, die wenig Spielraum für Verhandlungen lasse.
Primero.
Zuerst muss der Usurpator weg, also Maduro. Dann gibt es eine Übergangsregierung und allgemeine Wahlen. Maduro loszuwerden bedeutet, wenn es nicht über Verhandlungen geht, geht es nur mit Gewalt. Einen anderen Weg gibt es nicht. Lander kritisiert in diesem Zusammenhang die Haltung der meisten europäischen Staaten, darunter auch Deutschland, die Guaido bereits Anfang Februar als Präsidenten anerkannt haben. Momentan will keine der zwei Seiten verhandeln und dabei spielt der Aufruf der internationalen Gemeinschaft eine sehr negative Rolle. Denn indem diese 50 Länder, also ein Großteil Lateinamerikas und Europas, Guaido anerkannt haben, haben sie dafür gesorgt, dass Guaido und seine Leute noch weniger bereit sind zu verhandeln. Diese fühlen sich bestätigt in ihrer totalen Konfrontation und ihrem Streben nach einer bedingungslosen Niederlage Maduros. So blockieren sie die Vorbedingungen für mögliche Verhandlungen. Deshalb spielen diese Länder eine extrem negative Rolle. Mit immer neuen Aktionen und Ankündigungen hat Guaido die Regierung Maduro in den vergangenen Monaten unter Druck gesetzt, flankiert von Drohungen der US-Regierung, militärisch zu intervenieren. Doch Maduro ist immer noch an der Macht. Das liegt für Lander hauptsächlich daran, dass dieser den Staatsapparat und die Streitkräfte kontrolliert. Gerade das Militär habe bei einem Machtwechsel viel zu verlieren, da es am meisten von der Korruption profitiere. Aber auch bei einem Teil der Bevölkerung genießt Maduro immer noch Unterstützung. Lander schätzt diesen Teil auf 20-25%. Entweder aus Loyalität zum Chavismus oder wegen der Klientelpolitik und der Kontrolle. Venezuela befinde sich in einer Pattsituation.
En este momento nos encontramos con que hay una severa amenaza de guerra civil.
Jetzt stehen wir vor einer sehr ernsten Gefahr eines Bürgerkrieges und einer militärischen Intervention der USA in Venezuela. Das heißt, es gibt zwei Kräfte, die versuchen, sich gegenseitig zu besiegen, die nicht mehr an Verhandlungen glauben, sondern ein Freund-Feind-Schema haben und sich gegenseitig vernichten wollen.
In una política de amigo-enemigo, en la cual se trata de derrotar, exterminar al otro.
Inzwischen ist auch der bislang letzte Versuch Guaidos vom 30. April, einen Regime-Change zu erzwingen, gescheitert und damit auch die Strategie der Opposition und der US-Regierung. Diese droht zwar immer noch mit einer militärischen Intervention.
It's been crystal clear and incredibly consistent. military action is possible. If that's what's required, that's what the United States will do.
Doch Guaido wirkt angeschlagen. Die Regierung Maduro allerdings auch. Der wirtschaftliche Kollaps droht. Die Menschen fliehen zu Tausenden, der Strom fällt aus, die Krankenversorgung ist nicht gesichert. Und eine Besserung ist nicht in Sicht, was laut Lander zum einen an den US-Sanktionen, zum anderen aber an Korruption und Misswirtschaft liege. Das Problem ist, dass die Situation unerträglich ist. Es kann keine Regierung geben, die nicht regierungsfähig ist. Eine Regierung, die die Stromversorgung nicht garantieren kann, die Wasserversorgung, das Transportwesen. Eine Regierung, die das nicht sicherstellen kann, wird immer schwächer und immer machtloser. Und das anzuerkennen, dass keine Seite einen absoluten Sieg erringen kann, könnte die Wege öffnen für mögliche Verhandlungslösungen. Deshalb hofft Lander, dass sich beide Seiten doch noch an den Verhandlungstisch setzen. Dem Soziologen schwebt eine nationale Übereinkunft vor, ein Referendum über eine Neuordnung aller staatlichen Organe. Aber ob die verfeindeten Kräfte in Venezuela, die ja auch zum geopolitischen Spielball geworden sind, da so einfach mitmachen? Noch einmal Edgardo Lander. Es geht nicht um Solidarität mit der Regierung. Wir brauchen Solidarität mit der Bevölkerung, die unter den Folgen leidet. Bei dieser Solidarität geht es darum, den Weg der Gewalt und der Konfrontation zu verlassen und alle Möglichkeiten für Verhandlungen zu unterstützen. Wir setzen uns ein für Alternativen zu einem Krieg und zu einer Intervention.
Chegue no final. Oh, 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 oh. Ariana, eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, é samba de preto, mas que nada, o samba com mais tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.
Luiz Rufato ist einer der wichtigsten zeitgenössischen Schriftsteller Brasiliens und mischt sich als Intellektueller immer wieder in politische Diskussionen ein. So hielt er 2013 anlässlich der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse mit dem Gastland Brasilien eine vielbeachtete Rede, in der er seiner Heimat nicht nur Positives attestierte. Machismo, Rassismus, soziale Ungleichheiten und Ignoranz prägten das südamerikanische Land. Etwas mehr als 5 Jahre später scheint sich diese Diagnose einmal mehr bewahrheitet zu haben. Mit Jair Bolsonaro regiert seit Anfang diesen Jahres ein Präsident Brasilien, der als rechtsextrem, ja, wenn nicht sogar gar als faschistisch gelten muss. Was bedeutet das für den Zustand der Demokratie? Das haben wir Luiz Rufato als erstes gefragt, als wir ihn im Rahmen einer Lese- und Vortragsreise Anfang Mai in Berlin getroffen haben.
Es ist interessant, porque Bolsonaro fue electo democráticamente, ¿no?
Bolsonaro wurde zwar demokratisch gewählt, aber er regiert nicht so. Es gab während seiner ersten 4 Regierungsmonate bereits zahlreiche Entscheidungen, die als komplett undemokratisch gelten müssen.
Que son completamente antidemocráticos.
Dem brasilianischen Schriftsteller Luiz Rufato fallen da einige ein. Neben der Lockerung des Waffengesetzes etwa folgende Maßnahmen.
Por ejemplo, la perseguição a los maestros en las escuelas.
Lehrkräfte, die sich in der Schule in irgendeiner Form politisch äußern, werden aufgrund ihrer angeblich ideologischen Positionierung verfolgt.
El término del Ministerio de la Cultura.
Das Kultusministerium wurde einfach abgeschafft. Soziale Akteure und Gruppen wie der MST, die Bewegung der Landlosen und andere, werden von der Regierung kriminalisiert und als Terroristen gebrandmarkt.
Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist aktuell nicht der einzige rechte oder rechtspopulistische Staatschef auf der Welt, der demokratisch gewählt wurde. Sein erklärtes Vorbild ist US-Präsident Donald Trump. Und auch in Europa gibt es Viktor Orbán, der in Ungarn ähnlich frauenfeindlich, rassistisch und homophob durch sein Amt poltert. Und in Deutschland hat die AfD immer bessere Karten, bei Wahlen gut abzuschneiden. Ist Bolsonaro also eigentlich ein globales Phänomen und kein rein brasilianisches?
Ich glaube, dass es eine Mischung der beiden Dinge ist, weil...
Er ist ganz sicher beides. Es gibt im Deutschen den Begriff Zeitgeist, der sehr gut beschreibt, in welchem Kontext er sich bewegt. Auf der ganzen Welt kommen Führungspersönlichkeiten der extremen Rechten an die Macht. Aber Bolsonaro ist natürlich auch ein brasilianisches Phänomen. Er ist aus der Enttäuschung von Teilen der brasilianischen Bevölkerung mit den Regierungen der Arbeiterpartei entstanden und aus dem Unbehagen der oberen Mittelschicht und der Oberschicht mit den gesellschaftlichen Veränderungen, welche die PT-Regierungen angestoßen haben. Arme Menschen konnten erstmals Universitäten besuchen, gingen ins Shoppingcenter, flogen mit dem Flugzeug. Das passte dieser Klasse überhaupt nicht in den Kram.
Restaurantes, Shopping Centers, Aeropuertos.
Und dann sind da noch die Evangelikalen, die Pfingstkirchen. Sie verkörpern den christlichen Fundamentalismus in unserem Land, sind zutiefst reaktionär und besitzen unglaublich viel Macht.
Für den Schriftsteller Luis Rufato kam der Aufstieg und schließlich der Wahlsieg Bolsonaros Ende 2018 keineswegs überraschend.
La historia no acontece de repente. La historia es un proceso.
Geschichte passiert ja nicht aus dem Nichts heraus. Sie ist immer ein Prozess. Es gibt im Ausland eine Vorstellung von Brasilien als einem Land, in dem alles möglich ist, wie im Karneval.
E não é verdade. A população brasileira é extremamente reacionária.
Das ist vollkommen falsch. Die brasilianische Bevölkerung ist zutiefst reaktionär. Umfragen gehen davon aus, dass über 80% eine autoritäre Regierung unterstützen würden. Deswegen überrascht mich auch die Wahl Bolsonaros überhaupt nicht. Man kann ihn gut erklären als das Produkt einer Konjunktur der Armut, der Ignoranz, der Hoffnungslosigkeit und des Misstrauens gegenüber Politikern im Besonderen und der Politik im Allgemeinen. Und genau das ist der Nährboden, auf dem Faschismus entsteht.
Doch nicht nur die Mittel- und Oberschicht oder fundamentale Christen haben Bolsonaro ihre Stimme gegeben. Auch viele arme Brasilianerinnen und Brasilianer votierten für ihn. Handelten sie damit nicht gegen ihre eigenen Interessen?
Die Armen sind einfach pragmatisch. Wenn ihnen ein Kandidat verspricht, dass er ihre Situation verbessert und ihre Probleme löst, geben sie ihm ihre Stimme. Und wenn er sie enttäuscht, kriegt sie beim nächsten Mal jemand anderes. Es ist eine romantische Vorstellung, die im 19. Jahrhundert entstanden ist, dass die Armen im Grunde ihres Herzens revolutionär seien. Das ist meiner Meinung nach kompletter Blödsinn.
Gründe für dieses verkürzte, antidemokratische Politikverständnis von großen Teilen der Bevölkerung sind neben dem maroden Bildungssystem für den brasilianischen Schriftsteller Luis Rufato vor allem die mangelhafte Aufarbeitung von Kolonialismus, Sklaverei und Militärdiktatur. Was bedeutet das für die Rolle des Schriftstellers und Intellektuellen? Muss er in Brasilien besonders aufklärerisch und politisch sein, um die Lücke zu füllen? Und wie lebt es sich als geistiger Arbeiter unter der Regierung Bolsonaro? Für Luis Rufato gibt es zwei Seiten, den Schreibprozess als solchen und sein Auftreten in der Öffentlichkeit.
Mein trabalho de escrita é um trabalho de reflexão a respeito da história.
In meinem Schreibprozess setze ich mich mit dem Leben der unteren Mittelschicht Brasiliens im Lauf der Geschichte auseinander. Das hat erstmal nichts mit aktueller Politik im engeren Sinne zu tun. Ich reflektiere diese aber im Kontext dieser historischen Entwicklung. Auf der anderen Seite gibt es den Schriftsteller als Bürger. Für ihn ist die gegenwärtige Situation fürchterlich. Intellektuelle sind für Bolsonaro Feinde, Kultur ist für ihn ein Problem. Hinzu kommt, dass praktisch jede literarische Aktivität, kleine Buchmessen, Lesungen, Festivals und so weiter, der staatlichen Unterstützung bedarf, sonst kann sie nicht stattfinden. Diese Finanzierung gibt es momentan nicht mehr. Es gibt also eine unterschwellige Verfolgung der Intellektuellen. Sie haben keine Arbeit mehr. Niemand wird gefangen genommen und in den Knast gesteckt. Es ist eine Zensur anderen Typs. Es gibt keine öffentlichen Räume mehr, um sich politisch zu äußern.
Und doch macht es Luis Rufato weiterhin. Er greift die Stimme gegen eine Regierung, die alle demokratischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte in Brasilien zunichte machen will. Was die Zukunft betrifft, ist er jedoch mehr als skeptisch. Bewegten wir uns gegenwärtig noch in der vorläufigen Hölle, so der deutsche Titel eines Romanzyklus von Luis Rufato, könne man davon ausgehen, dass es in den nächsten Jahren nur noch schlimmer werde.
No hay escenario posible para mejor. Por ejemplo, uno. Bolsonaro termina els 4 años de mandato.
Es ist keine Besserung in Sicht. Verschiedene Szenarien sind möglich. Szenario 1: Bolsonaro beendet seine Amtszeit und regiert Brasilien 4 Jahre. Das wäre schrecklich, denn alle noch so kleinen Fortschritte aus der Zeit der PT-Regierungen würden damit zunichte gemacht. Denn er ist ja mit dem Vorhaben angetreten, all das zu zerstören. Szenario 2: Bolsonaro tritt in der ersten Hälfte seiner Amtszeit zurück oder wird durch ein Amtsenthebungsverfahren vom Kongress abgesetzt. Dann müssten Neuwahlen ausgerufen werden. Das wäre ein Desaster, ja geradezu traumatisch. Zum dritten Mal würde ein Staatsoberhaupt in Brasilien innerhalb von kürzester Zeit sein Mandat nicht beenden. Das wäre fatal für das Vertrauen in die Demokratie. Und das dritte mögliche Szenario? Bolsonaro tritt in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit ab. Dann übernimmt automatisch der Vizepräsident, General Mourão. Schrecklich. Ein Militär. Nachdem wir jahrelang dafür gekämpft haben, dass die Streitkräfte aus dem öffentlichen Leben verschwinden, bekämen wir wieder einen an die Regierungsspitze.
Der brasilianische Schriftsteller Luis Rufato. Ein kritischer, manchmal pessimistischer und immer engagierter Intellektueller. Im Gespräch mit Onda in Berlin. Hier stellte er übrigens auch die deutsche Neuerscheinung seines Romans vor. Das Buch der Unmöglichkeiten, Vorläufige Hölle, Band 4, über den wir diesmal leider gar nicht sprechen konnten. Aber lest ihn doch einfach selbst, den literarischen, aber gleichzeitig nicht unpolitischen Rufato. Ihr findet seine aktuellen und früheren Werke bei einem Blick in eine gut sortierte Buchhandlung, Bibliothek oder in das Programm seines deutschen Verlags Assoziation A.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.